Gut. Wie gesagt, ich glaube, dass diese Serie Nehemia sehr, sehr gut in unsere Zeit reinpasst. Erbauen, es geht ja um die Mauer, die Nehemia gebaut hat. Diese Mauer, die lag in einem desolaten Zustand seit der Eroberung der Babylonier. Circa 120 Jahre lang lag diese Mauer brach. Und irgendwie haben die Leute sich damit abgefunden. Sie haben Not gelitten, sie wurden überfallen, vergewaltigt, misshandelt und haben ihr Leben geführt. Und man fragt sich, warum hat es so lange gedauert, bis endlich diese Mauer errichtet wurde? Und Mauern waren damals halt ein Zeichen von Sicherheit. Das können wir heute gar nicht mehr so richtig nachempfinden, was das bedeutet. Warum dauert es 120 Jahre lang? Hat Gott geschlafen? Oder war es Gottes Wille eigentlich schon längst, da einzugreifen? Und ein Nehemia hatte seine Ohren geöffnet, er war bereit. Und er fing an zu beten und zu fasten. Er konnte auch nichts machen. Er war 800 Kilometer oder über 1000 Kilometer weit entfernt, war in einer Führungsposition bei einem völlig heidnischen König Artaxerxes, hätte dann nie rausgehen können und betet einfach und Gott öffnet ihm die Türen. Da kommt der Artaxerxes, Nehemia, kann ich dir irgendwie helfen? Du siehst irgendwie so traurig aus. Und dann kam eins aufs andere. Er kommt und beginnt, die Mauer zu bauen. Er war vielleicht noch nicht mal ein Praktiker, er war kein Prophet, er war kein Priester, er war ein ganz einfacher Mensch. Wie viele von euch im Büro, vielleicht heute ja in einer Führungsposition, was auch immer. Und diese Serie ist so wichtig, weil wir glauben, es ist Zeit, auch heute wieder das aufzubauen, was in Trümmern liegt. Vielleicht dein Leben, vielleicht Dinge in deiner Gemeinde, vielleicht in deiner Stadt. Und das passt ja einfach so gut heute, wo wir das mit eigenen Augen sehen, wo eine halbe Stadt in Trümmern liegt. Und Gott will dich gebrauchen, Gott will uns gebrauchen. Und ich glaube, dass hier die Nehemias sind, die in den Riss treten. Ich will nicht politisch werden oder so, aber ich glaube, wenn Politik in Werte eingreift, welche tausende von Jahren gelebt wurden, wie zum Beispiel das Thema Ehe, was wir jetzt erlebt haben zwischen Mann und Frau, Und ich möchte gar nicht jetzt hier eine politische Rede in irgendeine Richtung halten, aber aus wahltaktischen Gründen von allen Bundestagsparteien innerhalb von 4 Tagen aufgelöst werden und mal im Hauruck-Verfahren, sogar das ist, viele in der säkularen Presse sagen, was geht hier ab, im Hauruck-Verfahren vor 2 Tagen vom Bundesrat nochmal verabschiedet wurde, hat es noch nie gegeben. Und das sind Dinge, da merkt man, da ist was in Bewegung. Was geht hier ab? Was ist hier los? Und was wir vorhin gesungen haben, Herr, gib mir Augen, gib mir die Dinge, Augen für die Dinge zu sehen, die halt eben nicht sichtbar sind, die du vielleicht liestest in der Presse oder alles, sondern wirklich auch zu hören, was ist dahinter, was steckt dahinter? Und das ist etwas, was wir hier bei Nehemia sehen. Nehemia ging es nicht darum zu zerstören, sondern um aufzuerbauen. Das wird ja oftmals den Christen auch entgegengestellt. Ja? Ihr seid ja immer dagegen oder so. Und viele Christen sind auch tatsächlich immer gegen irgendwas. Nein, wir sind dafür. Wir sind für das Leben. Wir sind dafür, dass Beziehungen ganz werden. Wir sind dafür, dass Menschen geheilt werden. Wir sind dafür, dass Menschen in ihre Männer und Frauen, in ihre wahre Identität hineinfinden. Und dazu möchte Gott uns gebrauchen. Nicht, dass wir auf die Straße gehen und demonstrieren oder so. Vielleicht das auch hier und da. Aber in erster Linie, dass wir durch unser Leben Segensträger sind. Und das werden wir heute sehen, vielleicht in ganz kleinen Dingen. Heute geht es um eine ganz banale Geschichte, ein ganz völlig banales Kapitel. Das ist so ein Kapitel, wo du denkst, wenn du Vers für Vers durch die Bibel lehrst, was willst du dazu sagen? Es geht heute um den Mauerbau. Der baute dort, der baute hier, der baute da. Und das geht jetzt paar 30 Verse. Wenn du Nehemia aufschlägst, darfst du es mir bitte aufschlagen, Kapitel 3. Da siehst du 2 Seiten vollgeschrieben mit dem Mauerbau bis Vers 32, und das schauen wir uns heute an. Und jetzt bitte nicht auf Schlafen und auf Standby gehen. Was ich jetzt nicht machen werde, ich werde jetzt nicht diese ganzen Verse vorlesen. Da sind wir nämlich ungefähr 5 Minuten allein schon mit Verse vorlesen beschäftigt. Das ist einfach eine Aufzählung. Ich zeige euch nochmal die Mauer von Jerusalem. Und zwar, das ist diese zur Zeit Nehemias, wie man vermutet, wie die Mauer gelaufen ist. Hier war die Nachtwanderung sozusagen von Nehemia, die wir uns vor 2 Wochen angeschaut hat, als er diese Mauern sich angeguckt hat. Und das war die eigentliche Stadt, hier unten die Stadt Davids, da oben der Tempelbezirk. Und hier sehen wir die heutige Mauern von der alten Stadt. Ich glaube, das wurde im Mittelalter, wurde die aufgebaut. Damit man ungefähr mal den Vergleich hat von euch, die auch schon in Israel gewesen sind. Und um diese Mauer hier geht es. Und wir sehen jetzt hier im Kapitel, das ist das Kapitel mal grafisch dargestellt. Für alle Leute, die jetzt die Predigt nur hören, ist das ein bisschen schwierig. Aber hier ist einfach die Mauer nochmal gezeigt. Und wir sehen hier die einzelnen Leute, die an der Mauer gebaut hatten. Ich habe das irgendwo gefunden im Internet und habe dann noch die Verse dazu gemacht, dass wir uns das mal dass wir das mal grafisch sehen können, was wir uns hier anschauen. Und ich lese nur mal die ersten Verse. Da heißt es ab Vers 1, und der Hohepriester Eliaschib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Ja, seht ihr das da oben auf der Seite? Da, das Sheep Gate. Und da seht ihr auch die Leute. Und dann geht es weiter, dann heißt es hier, sie heiligten es, setzten seine Torflügel ein, sie heiligten es bis an den Turm Meer, bis an den Turm Hanael. Und jetzt kommt wieder das Nächste. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Könnt ihr auch das sehen? Und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Und dann heißt es, um das Fischtor bauten. Jetzt könnte man dieses ganze Kapitel durchlesen. Und das haben wir jetzt einfach mal so grafisch dargestellt. Ja? Ich finde, das ist wunderbar aufgezeigt. Man muss sagen, man kann das jetzt nicht so ganz genau sagen, wie die Abstände sind und wo das jetzt genau war. Manches muss man so ein bisschen rekonstruieren, aber wir haben hier jetzt mal so einen Überblick. Um was es mir heute Morgen geht, ich möchte euch 5 Lektionen vom Mauerbau weitergeben. 5 Lektionen vom Mauerbau. Und bei diesen Lektionen geht es um ganz eigentlich um kleine Impulse, und es kann sein, es gibt nur einen Impuls von diesen 5 Lektionen, der jetzt wichtig für dich ist, für dein Leben. Dann nimm das einfach so mit. Und dazu nehmen wir einfach einzelne Verse raus. Und ich finde das so toll. Wir sehen hier ein Kapitel, vielleicht kommst du in der Bibellese an so ein Kapitel und denkst, oh Mann, das sind ja nur Namen, ich kann die kaum aussprechen, und ratterst das so eben mal durch oder überspringst das. Überspringe es nicht. Da gibt es nämlich Perlen zwischendrin, die kannst du finden, wenn du mal genau hinschaust. Dazu musst du auch kein Theologe sein. Gut, wir schauen zum Beispiel mal uns im Vers 1 an, da heißt es, und der Hohepriester Eliaschib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Im Vers 9 heißt es zum Beispiel, Oberste des halben Bezirks von Jerusalem bauten mit. Im Vers 15 heißt es dann, und das Quelltor besserte Schalun aus, der Sohn Kolos, der Oberste des Bezirks von Mizpah. Und wir sehen immer wieder, dass am Mauerbau auch Leute in Führungspositionen drin waren, die Verantwortung hatten. Eigentlich, weil in einer gewissen Position machst du gewisse Arbeiten nicht mehr. Wenn du in einer Führungsposition drin bist, putzest du vermutlich nicht mehr das Klo von der Abteilung. Es sei denn, du bist Pastor, wir putzen uns das selber bei uns in unserem Büro. Aber normalerweise machst du das nicht mehr. Ja? Da gibt es halt dann andere für. Und hier sehen wir, dass alle beteiligt waren, das ist hochinteressant, alle waren mit beteiligt. Der erste Punkt ist, sie gehen mit gutem Beispiel voran. Wer geht voran? Alle. Und sie gehen voran. Im Grunde genommen können sie alle hier eine Führungsposition haben. Ja? Das sind alle dabei. Also es ist nicht so, dass die einen wie in Hamburg sich mit Demonstranten rumprügeln müssen und die anderen sitzen in der Elbphilharmonie und hören sich Beethovens 9. an. Versteht ihr? Was dann so ein bisschen Unmut auslöst. Nein, alle sind dabei. Alle helfen mit. Und ich muss da unweigerlich an Jesus bei der Fußwaschung denken. Ihr kennt die Geschichte, Johannes 13. Auch da gab es eine Rangordnung. Und sie hatten da diese Party gemacht, ja. Haben sie alles organisiert und haben aber nur den Knecht vergessen, der die Füße wäscht. Also was machen sie? Sie lassen die Füße dreckig. Und sitzen da mit stinkenden Füßen am Tisch. weil keiner hatte sich erniedrigt, die Füße zu waschen. Es waren immerhin 12 Apostel, die da um Jesus rum waren. Und Jesus steht auf, bindet sich eine Schürze um, holt Wasser und wäscht den Jüngern die Füße. Und die fallen fast vom Hocker. Und dann sagt Jesus in Johannes 13, Vers 15, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr auch tut, wie ich euch getan habe. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Sie gehen mit gutem Beispiel voran. Es gibt tausende Möglichkeiten. Sei sensibel, sei offen und höre, was könnte dran sein, für mich zu tun. Nicht, ist das unter meiner Würde oder nicht, sondern geh einfach vorwärts. Paulus schreibt an den jungen Timotheus im 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 12, niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Das steht bewusst dieser Zusatz am Anfang. Niemand verachte deine Jugend, weil es tausend Ausreden gibt, die wir haben, warum wir kein Vorbild sein können, warum wir nicht vorangehen können. Ich kann doch nicht, ich bin doch gar nicht in der Position. Doch Gott hat dich in diese Welt gestellt, um ein Vorbild zu sein, um ein Beispiel zu geben. Du bist nicht ein Nobody, du bist jemand, den Gott benutzen möchte für irgendwas. Ich habe viel falsch gemacht. Ich bin in viele Fettnäpfchen getreten, schon als Jugendlicher. Und ich war oft auch kein Vorbild. Aber ich wollte es sein. Das war meine Devise. Auch wenn da oben dann irgendwie auch die Luft manchmal recht dünn ist und es immer wieder viele Opfer braucht, die man auf diesem Weg geht. Aber ich möchte dich ermutigen, geh vorwärts. Ja? Und du wirst dann oft feststellen, du bist ja völlig allein. Und wir gehen halt eben gerne lieber in der Gruppe vorwärts. Ja? Aber vielleicht hat Gott dich gesetzt, um irgendwo ein Beispiel zu geben und andere kommen nach. Das ist so der erste Punkt, den kannst du einfach mal so weiter für dich bewegen. Und das sehen wir hier bei diesen Leuten, da machen die Priester und alle mit. Es gibt noch eine zweite Sache, die ich sehe. Im Vers 1, im zweiten Teil heißt es, sie heiligten es, das Tor, setzten seine Torflügel ein und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hanail. Die Tore brauchten besondere Sorgfalt, weil das waren die Schwachstellen, wenn eine Stadt eingenommen werden sollte. Und deswegen müssen die intensiv Schaffe daran bauen. Aber sie schaffen nicht nur und machen und gucken und tun, sondern sie haben ein geistliches Anliegen, während sie arbeiten oder auch nach der Arbeit. Sie segnen die Tore, sie beten dafür. Ja? Und das ist ein Punkt, eines meiner herausforderndsten Lektionen. Wenn ich an der Sache dran bin, dann versuche ich wirklich dran zu bleiben. Und dann geht mir manchmal die geistliche Dimension verloren. Ich muss das erklären. Ich habe früher immer den Eindruck gehabt, doch, ich möchte Gott dienen irgendwo im vollzeitlichen Dienst, aber ich wollte nur praktische Sachen machen. Ich habe immer gedacht, das ist so mein Ding, ja, Radioarbeit und so weiter, mehr so im Hintergrund arbeiten. Und immer wenn ich dann da dran war, war ich oft so verbissen da dran, dass ich das andere gar nicht gesehen habe. Ich habe die Menschen oft dahinter gar nicht gesehen. Es geht ja um Menschen, auch im Gemeindebau, wenn wir hier zusammen sind. Und ich muss euch bekennen, und das muss ich echt sagen, manchmal geht mir das heute noch so. Ja? Deswegen hab Verständnis, wenn ich manchmal hier jetzt predigt, hab die Predigt vor Augen, okay, ich muss gleich predigen, das Licht ist zu dunkel und da ist wieder was und hier ist wieder was und da ist wieder was. Die ganzen Dinge, die sehe ich, die nehme ich wahr. Und es kann sein, gestern auch, da kam wieder einer auf mich zu und sagte, hey, kennst du mich noch? Das war einer, der schon seit 15 Jahren in der Gemeinde ist. Sag ich, wieso? Ja, du hast gerade so an mir vorbeigeguckt. So, ja, sag ich, sorry, ich war gerade hier beschäftigt mit den, keine Ahnung, mit den Würstchen am Grill. Sage ich gleich noch was zu, was wir gestern hatten. Sie haben eine geistliche Perspektive. In Kolosser 3, Vers 17 steht, alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater Dank durch ihn. Alles, was ihr tut. Ich muss mir immer wieder sagen, ich habe mir jetzt zum Beispiel zur Regel gemacht, auch im Büro bin ich manchmal so drin, ja, dass ich mir sage, nach einer Stunde stelle ich meinen Wecker und dann piepst es und dann mache ich eine Pause. Dann bete ich. Also ich, das ist mein Vorsatz, ja. Nicht, dass ich denke, boah, ist das ein Geist, boah, ein so geistlicher Typ und so. Aber dass ich einfach sage, weil ich bin manchmal so drin in meinem Satz, ist mein Vorsatz. Letzte Woche ist es mir wieder nicht so gelungen, ja. Aber dass ich mir sage, nein, ich will innehalten und fragen, Gott, was mache ich jetzt gerade? Worum geht's hier eigentlich? Oder auch bei einer Mail zu beantworten, so schnell beantwortete Mail, einfach mal kurz ins Gebet zu gehen. Worum geht's hier eigentlich? Ja? Hinter allem, was wir tun. Kindererziehung, wir haben heute Kinder gesegnet. Das ist so ein praktisches Ding. Man macht sich so viele Sorgen, da werden so viele Bücher gewälzt, und wie, damit man es richtig macht. Aber das, immer die geistliche Perspektive vor Augen zu halten, ihr lieben Eltern, ihr wisst das, das ist eine gewaltige Herausforderung, eure Kinder zu segnen und sich mal innezuhalten, worum geht es hier überhaupt? Gott hat die Kontrolle. Und wenn Gott nicht eingreift, dann bringt es sowieso nichts. Wenn Gott das Haus nicht baut, heißt es in einem Psalm, bauen die Bauleute vergebens. Segne deine Familie, segne deine Arbeitskollegen, da wo du bist, was auch immer. Also das ist echt eine Challenge, eine Herausforderung für mich und vielleicht für den einen oder anderen auch noch. Dann der dritte Punkt. Der dritte Punkt, schaut euch das mal an, das ist alles ganz klar strukturiert, so richtig deutsch, ja. Also, wenn ich es nicht wüsste, hätte ich gesagt, die Deutschen haben die Mauer gebaut. Also waren die Juden, die haben die Mauer gebaut. Und die haben das ganz systematisch gemacht. In Nehemia 2, Vers 18 heißt es, das sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Und da macht nicht jeder, was er will, sondern sie waren alle eingesetzt in einer Struktur. Und nur so hat es funktioniert. Wir wohnen in einer sehr strukturierten Gesellschaft. Und als Deutsche sind wir strukturiert. Ja, bei uns muss alles irgendwie mit Ordnung und alles richtig funktionieren. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Ordentlichste. Geht mir auch selten, nicht selten auf die Nerven. Aber das hilft, damit wir effektiv vorwärts gehen können. Und interessant ist, wenn ich in der Gemeinde dann anfange oder wenn wir über Strukturen reden und sagen, ja, es braucht halt die Ordnung, dann stöhnen manchmal auch Leute, sagen, hey, da habe ich schon genug mit meiner Firma zu tun und in meinem anderen Verein und hin und her, das will ich nicht noch in der Gemeinde haben. Aber tatsächlich ist es so, wir Menschen funktionieren halt in einer guten Struktur. Gott hat Strukturen eingesetzt und das sehen wir hier zum Beispiel. Ich zeige euch mal zum Beispiel eine Struktur, von unserer Gemeinde. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, ihr müsst das gar nicht alles lesen im Detail, ihr seht nur viele Kästchen, macht auch nichts. Aber nur so funktioniert das. Das sind Leute, die sind verantwortlich, die stehen füreinander ein. Da gibt es Regionen, da gibt es Verantwortliche, da gibt es Leiter und alles Mögliche. Und so sind wir gemeinsam unterwegs. Eine Gemeinde besteht aus vielen Gliedern, und jeder hat da drin in diesem Ding sein Wirkungsumfeld. Und das ist gut. Und nicht jeder muss das Gleiche machen. Und eigentlich gibt es ja auch da kein Unten und Oben. Ja? Man müsste eigentlich so diese Struktur auf den Kopf stellen, weil Jesus sagt, ja, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer aller Diener. Aber grundsätzlich bist du irgendwo eingebunden. Und da, wo du bist, kannst du den Unterschied machen. Da, wo Gott dich reingestellt hat. Das ist jetzt eine Struktur von der Gemeinde. Gott hat dich hier hingestellt. Wir hatten gestern Mitarbeiterfest gehabt. Wir haben mittlerweile um die 370 oder sogar noch mehr Mitarbeiter in der Gemeinde. Das ist echt der Hammer. Ich finde das so stark, so klasse, dass jeder irgendwo auch seinen Teil tut. Und da kann man einmal im Jahr mal ein Mitarbeiterfest machen. Das ist ein Witz eigentlich, ja. Jeder bringt sich da ein und das kann man gar nicht genug hoch wertschätzen. Und das ist wichtig, zum einen das auch zu sehen, zu erkennen und zum anderen aber auch zu sehen, du bist ein ganz wichtiges, das hört sich jetzt so wieder an, Rädchen im Getriebe, ja, ich bin nur ein Rädchen oder was. Aber wenn dieses Rädchen fehlen würde, dann geht nichts. Und hier möchte Gott dich auch weiter gebrauchen. Das heißt in Epheser 4, Vers 12, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die, doch, die habe ich da, Epheser 4, Vers 12, da steht es, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife. Also das gilt natürlich auch für die Frauen. Das, wir müssen hier nicht Gendersprachen hier einführen. Wir wissen das, dass Gott jeden Einzelnen einsetzt und gebraucht. Die Gemeinde, da werden aufgezählt in Epheser 4, der Apostel, Propheten und so weiter. Und das gilt auch für jede Einzelne, der da ist. Ja? Und das funktioniert aber nur in der Ein- und in der Unterordnung, wo wir gemeinsam Teil von dem Ganzen sind. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, da wo du bist, auch auf deiner Arbeitsstelle, nicht einfach dieses Ding zu verlassen, sondern zu sagen, Gott, du hast mich hier reingestellt in diese Struktur und ich möchte hier den Unterschied machen, damit sich hier Dinge verändern. Wir gehen einfach mal weiter. Da gibt es nämlich noch was anderes. Beim nächsten Punkt sehen wir nämlich, das passt nämlich gut da zusammen, da werden zum Beispiel aufgezählt, wer alles beteiligt war am Mauerbau. Da sind die unterschiedlichsten Berufsgruppen. Da ist die Rede in Vers 8 von Goldschmieden, von Salbenmischern, im Vers 31 von Händlern, von Tempeldienern, von Priestern, von Geschäftsleuten, von allem Möglichen. Also völlig unterschiedliche Berufsgruppen. Jeder wird gebraucht. Oder da ist die Rede im Vers 13 vom völlig unterschiedlichen Potenzial und Tempo. Da heißt es zum Beispiel, sie bauten es und setzten seine Torflügel ein, und also das war hier eine besondere Gruppe, und bauten weitere 1000 Ellen, ca. einen halben Kilometer, an der Mauer bis zum Aschentor. Ja, da sehen wir, vielleicht ist euch das eben auch schon aufgefallen, dass hier eine Gruppe, Männer und Frauen übrigens, gemeinsam hier dieses Riesenstück machen, während andere hier nur ganz kleine Stücke machen. Und dann gibt es auch unterschiedliche Einsatzorte. Es heißt zum Beispiel am Vers 23, daran anschließend besserte Benjamin und Haschub ihrem Haus gegenüber aus, daran anschließend besserte Asaria, der Sohn Maseias, des Sohns Ananias, neben seinem Haus aus. Also da gab es Leute, die wurden eingesetzt, irgendein Tor zu bauen. Da gab es andere, die wurden eingesetzt, einen riesen Mauerabschnitt zu bauen. Und dann gab es aber welche, die wurden eingesetzt, vor ihrem Haus zu bauen. Da, wo sie waren. Und ich finde, das alles, was ich euch jetzt gerade hier gesagt habe, diese Unterschiedlichkeiten, Berufsgruppen, unterschiedliches Tempo, unterschiedliche Einsatzorte, das finde ich auch total ermutigend. Denn alle hatten ihren Platz. Sie haben alle ihren Platz. Also das heißt, du bist nicht schlechter, weil du anders bist, sondern genau richtig. Das hat was mit Gleichwertigkeit zu tun, um wertvoll. Manchmal fällt es gerade auch Müttern sehr schwer, wenn sie sich dann mit 2, 3 Kindern abplagen müssen, während der Mann sich auf der Arbeit vergnügt. Höre ich Protest? Ja, aber ist ja nicht so, ja. Aber es ist halt eben, man hat den Eindruck, ja, warum muss ich jetzt hier und warum machst du jetzt da und so weiter und so fort. Und das finde ich gerade so gut bei diesem Beispiel hier. Hey, sie bauen die Mauern vor ihrer Haustür und dieses Mauerstück, das war genauso wichtig. Hätten sie ihren Job nicht gemacht vor ihrer Haustür, wäre die Mauer offen gewesen. Da hätten die lange ihre 1000 Ellen machen können oder die das Schafstor bauen. Wenn da hinten ein kleines Loch gewesen wäre, dann hätte es nicht mehr gepasst. Und gerade in der heutigen Zeit ist es so extrem wichtig, nicht gewisse Dinge unterzubewerten. Gerade das Thema Familie, Kinder, wir haben das ja heute Morgen, deswegen haben wir die Segnung gehabt. Das ist so extrem wertvoll. Und die unterschiedlichsten Bereiche. Vielleicht sagst du, oh Mann, ich wäre so gerne im Worship-Team, aber ich habe halt keine Stimme, deswegen bin ich nichts. Hey, Gott hat dich mit einer ganz anderen Sache begabt. Vielleicht ist es nur das Gebet. Aber das Gebet bewirkt so viel. Ja, da gibt es zig Beispiele, wo ein altes Mütterchen für irgendeinen jungen Bengel gebetet hat, den sie jeden Morgen gesehen hat am Schulhof, wieder zusammengeschlagen hat. Und er hat jeden Morgen für den gebetet, dass aus dem Kerl mal was wird. Und dieser Kerl wurde dann ein George Werber, der gebraucht wird, um zig Hunderttausende von Menschen zum Glauben zu führen. So arbeitet Gott. Also jeder Einzelne hat seinen Platz und jeder Einzelne darf mitmachen. Und das ist wunderbar. Das gilt für die Gemeinde, das gilt für deinen Arbeitsalltag, wo du bist. Das gilt in deiner Rolle, in der Familie, egal welche Position. Und du brauchst nicht zu denken, okay, ich bin dann nur, ich höre das manchmal, ja, ich meine, ich kriege dann sowieso oben im Himmel irgendwo die Besenkammer, dann während der da seinen fetten Bungalow kriegt. Vielleicht ist es genau umgekehrt. Ja? Vielleicht sitze ich in der Besenkammer und du sitzt im Bungalow. Aber, also das mal am Rand, also das ist jetzt vielleicht theologisch jetzt nicht gerade so ausgefeilt. Aber nur um zu sagen, wisst ihr, Jesus bringt das. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus, erzählt er die Geschichte von einem Weinbauer, stellt Leute ein von der ersten bis zur achten Stunde und alle bekommen nachher den gleichen Lohn. Oder dann erzählt er die Geschichte von den Talenten, wo der Chef unterschiedliche hoch austeilt und nachher alle belohnt, beziehungsweise den, der halt eben gesagt hat, das, was ich hier gekriegt habe, das gefällt mir, ich verbuddel das in der Erde. Jeder wird von Gott gesehen. Und da spielt das Thema Treue eine Rolle und Gnade eine Rolle. Sei einfach treu in dem Gott dich hineingestellt hat. Du hast deinen Platz und nutzt deinen Platz aus. Schau dir einfach dieses Bild dazu an. Ja? Dann heißt es nochmal, das ist eigentlich schon der letzte Punkt hier. Im Vers 5 heißt es, das ist ehrlich der Vers, der ist mir schon vor Jahren immer direkt in die Augen gesprungen. Den habe ich hier auch schon ganz lange unterstrichen. Da heißt es plötzlich, während da die Leute aufgezählt werden, Vers 5 im zweiten Teil, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für den Herrn. Also es gab da tatsächlich Leute, die wollten ihre Hände nicht dreckig machen, sie waren sich zu fein. Und Nehemia vermerkt nur, die machten nichts. Da gibt es keine Konsequenzen, man könnte sagen, wer nicht mitmacht, wer nicht will, der hat Pech gehabt. Wir lesen übrigens auch nichts mehr von diesen Vornehmen, während die anderen für alle Zeiten hier gelistet sind. Überlegt euch das mal. Für alle Zeiten. Der baut ein Stück Mauer, 52 Tage, und dieser Name ist für alle Zeiten im Wort Gottes verankert. Das vielleicht auch nochmal als kleine Nebenbemerkung. Das ist bei Gott festgehalten. Wenn du das für Gott tust, wenn du ihm dienst, von ganzem Herzen. Aber genauso umgekehrt, Gott zwingt niemand. Alles andere wäre religiös. Ich würde niemanden zwingen für irgendeine Aufgabe. Das ist Religiosität, wenn du aus Zwang einen Dienst tust, wenn du aus Zwang irgendwas Christliches machst. Und das war nie Gottes Absicht. Gott ist ja kein Gott der Religion. Jesus ist auch kein Religionsgründer oder Religionsstifter. War nie Gottes Absicht gewesen. Gott wollte von Anfang an Beziehung, Freiwilligkeit. Und es liegt an uns, ob wir Dinge freiwillig tun oder nicht. Aber ich kann dir das nur empfehlen, freiwillig Jesus dein Leben zu geben. Das ist der größte Segen, den es überhaupt gibt. Ja, wir haben konkret, Harald hatte letzte Woche diese Predigt gehalten oder den Vortrag jetzt auch über die Unterstützung von Missionaren. Das ist auch eine totale Freiwilligkeit. Auch diese Leute, die in die Mission gehen und hängen ihr ganzes Ersparnis da rein, die tun das freiwillig. Vielleicht nicht ganz freiwillig, weil sie es wissen, sie wollen Gott gehorsam sein. Aber es ist eine Freiwilligkeit. Sie könnten ja auch sagen, ich habe keinen Bock dazu. Ich beuge meinen Nacken nicht. Und dieser Ausdruck, der hängt ein bisschen auch mit Stolz zusammen. Ja? Ich will mein Ding machen. Ja, man verspannt sich. Ich will mein Ding machen. Ich lasse mir von niemand reinreden. Lass dir reinreden. Lass dir reinreden. Lass dich kritisieren. Lass dich hinterfragen und bring das dann zu Gott und sagst dir, hey, war das jetzt nur Blödsinn, was ich da gehört habe, oder ist da was dran? Hat Gott hier was zu mir zu sagen? Sie beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Die Lektion hier an diesem Punkt, die lautet, beuge deinen Nacken freiwillig vor Gott. Das verhindert Verspannungen. Manchmal auch echte Verspannungen. Ich bin kein Mediziner, aber manchmal kommen vielleicht Verspannungen, vielleicht auch deine Verspannungen daher, weil du nicht bereit bist, dich freiwillig vor Gott zu beugen. Du bist verspannt. Und Gott möchte diese Verspannungen lösen. Er möchte da eingreifen. Natürlich nicht immer. Ja, nicht jede Verspannung kommt da irgendwo her. Aber einfach auch das mal Gott hinlegen. In dem Zusammenhang sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja? Wir wollen ja nicht das tun, was Gott will, weil wir haben den Eindruck, der legt uns wieder was Neues auf. Aber Jesus ist gekommen, um uns was Gutes zu geben, weil er hat das eigentliche Joch getragen. Er hat das Kreuz getragen. Er hat es auf sich genommen. Das ist eigentlich auch die Summe des Ganzen. Deswegen habe ich als Abschluss das so gewählt, Nehemia und Jesus. Nehemia ist dann ein ganz großes ein Typus eigentlich hin auf Jesus, wenn man das mal vergeistigt, ganz bewusst vergeistigt. Jerusalem liegt in Trümmern, die Menschen sind verzweifelt. Nehemia kommt, schaut sich die Trümmern und die Lage genau an und kennt den Ausweg, nimmt sie an die Hand, um sie zu erlösen. Die Bevölkerung reagiert positiv, lässt sich rufen und beginnt zu bauen, bis die Mauer fertig ist und die Stadt steht und sie können feiern. Die Serie hier lautet: Erbauen dein Leben, deine Stadt und deine Gemeinde. Ja, und wir haben uns diese Punkte hier angeschaut. Schaut mal, diese Punkte. Und das ist keine lange Liste von, jetzt muss ich das, muss ich ein gutes Beispiel sein, geistige Perspektive, klare Struktur, meinen Platz da einnehmen und muss mir dann noch sagen, mich zwingt niemand. Es ist alles völlig freiwillig. Und eigentlich könnte man nur sagen, du lässt dich einfach darauf ein. Ja, ich sage ja immer so gerne, go with the flow. Du lässt dich einfach darauf ein. Jesus ist gekommen. Ja, und diesen Vers, den ich eben euch gezeigt habe. Schaut mal, unser Nehemia kommt und sagt, er nimmt uns an die Hand und sagt, komm mit mir. Komm mit mir. Nimm einfach deinen Platz ein, da wo du bist. Hab ein Ja dazu. In der Struktur, in der du drin stehst, öffne deine Augen für das, was da an geistlicher Perspektive drin ist. Und bleib nicht in der großen Masse, sondern sei bereit, ein Beispiel zu sein und geh vorwärts und folg mir einfach nach. Und nimm auf dich dieses Joch, diese Entscheidung und dann lerne von mir. Denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist nämlich der Punkt. Nur so werden wir Ruhe finden. Das entspannt uns. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. Jesus ist gekommen, um uns etwas Neues zu geben, um die Trümmern wieder aufzurichten. Und manchmal sind ja auch Trümmern vielleicht in deinem Leben, dass du den Eindruck hast, Mann, hier ist die Stadt einfach kaputt. Da kommt immer wieder Müll rein. Da kommt immer wieder der Feind rein. Da kommen immer wieder Dinge rein. Und die wird Jesus aufrichten in deinem Leben. Und gleichzeitig wird er dich auch benutzen und dich gebrauchen, um auch die Trümmern bei anderen mit aufzurichten. Und das ist das Wunderbare. Darum ist er gekommen. Und ein Vers vorher, und damit schließe ich, ein Vers vorher, vor diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, heißt es, deshalb kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und dafür beten wir jetzt. Lasst uns noch aufstehen. Herr, und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der hier steht. Wir haben eben gehört, da gibt es völlig unterschiedliche Berufsgruppen, Menschen mit unterschiedlichen Begabungen. Mit unterschiedlichen Hintergründen, was auch immer. Du siehst jeden Einzelnen und du kommst in unser Leben rein. Und mein Wunsch ist einfach, dass wir dich als unseren Nehemia, als unseren Messias, als unseren Jesus wahrnehmen, der in unser Leben reinkommt, ganz persönlich erstmal. Dass wir das zulassen, dass du kommst und uns neu machen willst. Kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch Ruhe geben. Komm jetzt zu Jesus. Jesus sagt, sieh, ich stehe vor deiner Türe und ich klopfe an. Öffne die Türe deines Herzens. Gott wurde Mensch in Jesus, um dich zu erlösen. Er hat deine Schuld, deine Sünde, unsere Schuld auf sich genommen. Wir können einfach ihn reinlassen und er will uns neu machen, Erlösung schenken. möchte ich für diejenigen bitten, die du jetzt persönlich auch berührt hast, dass sie ihr Herz dir öffnen, das erste Mal. Vielleicht das erste Mal ihren Nacken beugen und nicht sagen, ich mich meiner mir, sondern wirklich jetzt mal sagen, Gott, komm in mein Leben, ich möchte dir Raum geben. Mach mich neu, erlöse du mich. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, du ihn einlädst, dann darfst du wissen, dass er dir diese Erlösung gibt, Vergebung der Schuld, dass du sein Kind sein darfst, Kind des Vaters, nicht mehr einfach Gott, distanzierter Gott, irgendwas Religiöses, sondern dass es für dich ganz persönlich ist und dass er deinen Nacken weich macht, dass er dir Ruhe schenkt, Vergebung, Wiederherstellung. Ich möchte dich dann auch einladen, dass du am Anschluss des Gottesdienstes hier zum Gebetsteam nach vorne kommst und einfach sagst, hey, ich habe eben die Entscheidung für Jesus getroffen oder vielleicht jemanden, wo du weißt, dass er mit Gott, mit Jesus unterwegs ist. Und ich möchte dich für uns alle bitten, dass wir unseren Platz einnehmen. Hilf dir uns dabei, Herr. Dass wir vorangehen, dass wir Beispiel sind, dass wir Mut haben, dass wir nicht sagen, ich bin zu jung, ich bin zu alt, sondern vorwärts gehen. Dass wir ein Ja haben zu der Position, wo du uns reingestellt hast. Auch da nicht irgendwie mit so einem steifen Kreuz rumlaufen, sondern wirklich sagen, Gott, ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Und ich bin so froh, dass du niemanden zwingst. Und trotzdem weiß ich, das ist oft ein Problem, weil du halt niemanden zwingst, weil das völlig auf Freiwilligkeit beruht und wir uns oft so schwer tun. Herr, du siehst jetzt einfach auch dieses Ja von einzelnen Leuten, die sagen, hey, ich will wieder neu mich einfach rufen lassen und an der Stelle bauen, wo du mich hingestellt hast. Wenn, ob es zu Hause ist oder eine Firma in der Gemeinde. Und so segne du uns, jeden Einzelnen, und geh du mit uns. In Jesu Namen. Lass uns abschließend nochmal unseren Gott anbeten.